Einmal, so fangen ja Geschichten an. Und solche Geschichten, die haben meistens ein gutes Ende. Ich erzähle eine etwas andere Geschichte. Es war einmal eine Familie. Ein Vater und eine Mutter. Und die hatten 5 Kinder. Das war eine tolle Familie. Die haben viel gemeinsam gemacht. Die waren in der Gemeinde aktiv. Und viele haben gesagt, Mensch, das ist schon eine tolle Familie. Und dieses Motto von dieser Familie, wenn sie zusammen waren, war dieses Lied, gut, dass wir einander haben. Und das haben die mit voller Inbrunst gesungen. Und das war ihr Motto. Und die haben gesagt, ja, so wird es immer sein. Und irgendwann war dann der Vater so alt, dass er sagte, ich möchte gerne meine Firma übergeben. Und er hat seine 3 Söhne gerufen und hat gesagt, wer übernimmt die Firma? Und dann hat einer gesagt, ich mach das. Und dann hat er diese Firma bekommen und dann hat sie weiter durchgeführt, ausgeführt. Und irgendwann waren die beiden Eltern alt und sie sind gestorben. Und dieser Satz, den man ja in vielen Familien hört, also wir streiten uns nie über das Erbe. Das wird dann sich herausstellen, ob das klappt. Da fing dann plötzlich der eine Bruder, also hier, dieser hier, ne, der hat hier dann diese Firma bekommen. Da fing dann dieser eine Bruder an und sagte, warum hat denn der eigentlich die Firma bekommen? Und überhaupt, der hat ja viel mehr bekommen, als wir alle im Erbe eigentlich noch kriegen könnten. Und es entwickelte sich ein Krieg zwischen den beiden. Und die 3 anderen, die versuchten dann irgendwie, das klarzukriegen. Und sie redeten viel miteinander und sie waren wirklich bemüht, mit den 3 irgendwie das zu vermitteln. Und dann fängt man an und denkt, so, Vergeltung, ich hasse ihn. Und er sagte, ich hasse ihn. Und wie kann man sich jetzt gegenseitig in die Wolle kriegen? Und wie kann man das jetzt irgendwie regeln? Ein Weg zu finden, der für alle gangbar war, das war der Versuch von diesen 3. Und dann kommt schnell der Wunsch nach Vergeltung auf. Wenn Bruderliebe zum Feindeshass wird, oder Schwesternliebe, ist ja egal. Auch, ich glaube, auch Frauen können das gut. Wie geht man denn damit um? Wenn Kollegialität zu einer Rivalität wird, wie geht man denn damit um? Wenn die Nachbarn, mit denen man sich so gut verstanden hat, plötzlich man anfängt, einen hohen Zaun zu erbauen, innerlich und äußerlich, wie geht man denn damit um? Vergeltung und Feindesliebe. Das ist das Thema des heutigen Sonntags, der heutigen Predigt. Wir werden jetzt gleich noch ein Lied hören und ich werde dann den Text noch dazu lesen und dann wird Nils Neumann die Predigt dazu halten. Ich lese jetzt den Bibeltext vor aus der Hoffnung für alle in Matthäus 5, Vers 38 bis 48. Ihr wisst, dass den Vorfahren euch gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch ich sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe zwei Meilen mit ihm. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Das heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist es dann etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist.
Ein Betrunkener befindet sich nachts unter einer Straßenlaterne und sucht da offensichtlich nach irgendwas und er sucht und sucht und es kommt ein Polizist vorbei. Und er fragt den Mann, was machen Sie denn da? Und der antwortet, ich suche meinen Wohnungsschlüssel. Und dann hilft der nette Polizist beim Suchen. Und zu zweit suchen sie, suchen 5 Minuten, suchen 10 Minuten, bis der Polizist dann irgendwann fragt, sind Sie denn ganz sicher, dass Sie den Schlüssel auch hier verloren haben? Darauf antwortet der Betrunkene, nee, den habe ich da hinten verloren, aber es ist mir viel zu dunkel zum Suchen. Den kannten manche noch nicht. Liebe Leute, den habe ich aus der Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick. Das ist das Buch, aus dem ich für mein Leben persönlich nach der Bibel am zweitmeisten gelernt habe. Und ich finde den so gut, weil manchmal auch in meinem Leben was nicht Unähnliches passiert. Was der Betrunkene da macht, ist ja eigentlich gar nicht so doof. Der hat gelernt, wenn man was finden möchte, was man verloren hat, dann ist es sehr, sehr günstig, Licht zu haben. Und entsprechend sucht er da, wo es hell ist. Nur dummerweise ist diese prinzipiell sehr schlaue Lösung nicht ganz passend zum Problem, das er hat. Denn der Schlüssel liegt ja woanders. Ja? Und so geht's mir, und ich behaupte euch vielleicht auch gelegentlich, immer mal wieder in meinem Leben, dass ich versuche, mit den Lösungsstrategien, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, Probleme zu bewältigen und dann manchmal gar nicht merke, dass ich immer mit den gleichen Lösungen ab und zu Probleme bearbeite, die sich mit dieser Lösung nun dummerweise nicht lösen lassen. Ich mache ein hypothetisches Beispiel, da ist eine Familie, die haben zunächst ein Kind, ja, und wenn dieses Kind irgendwas ganz Gefährliches ausprobiert oder irgendwas Schädliches macht, dann ist es in dieser Familie immer eine schlaue Strategie gewesen, einmal streng mit diesem Kind zu reden, und das musste man vielleicht auch noch ein zweites Mal tun, aber dann war die Sache geritzt. Und diese hypothetische Familie kriegt jetzt dann ein paar Jahre später noch ein zweites Kind. Und dieses zweite Kind, wenn man streng mit dem redet, weil das ja sehr häufig gefährliche Sachen macht, dann lacht das und findet das gut. Ja, und das löst das Problem leider nicht. Es ist also so ein Beispiel dafür, wo diese hypothetische Familie auch bemerkt, dass eine Lösung, die immer gut funktioniert hat, nicht zu jedem Problem passt. Und dass es bei Problemen, die sich mit alten, eingeübten Lösungen nicht bearbeiten lassen, gut tut, nach neuen Lösungen Ausschau zu halten. Jesus bietet in dem Textabschnitt aus der Bergpredigt, den Susanne uns schon vorgelesen hat, neue Lösungsvorschläge, Ansätze an. Wir sind ja am Anfang der Bergpredigt, das ist ja kein so unbekannter Textabschnitt der Bibel. Da findet Jesus es wichtig, zuerst mal seine eigene Haltung, seine eigene Position gegenüber der Tora zu erklären. Also gegenüber dem, in den meisten Bibeln ist das mit Gesetz übersetzt, gegenüber den fünf Büchern Moses mit ihren Geboten, die für das damalige Judentum, auch bis heute für das Judentum, maßgeblich Orientierung bieten. Ja, und ich weiß nicht, was in euren Bibeln drüber steht. Manchmal heißen diese Abschnitte, wo Jesus über die Einzelgebote der Tora redet, Antithesen. Habt ihr das schon mal gehört? Ist jedenfalls, da wo ich so unterwegs bin, ist das ein relativ gängiger Begriff. Antithesen, das klingt ja so, als wenn Jesus da voll anti wäre gegenüber der Tora und so seine Gegenentwürfe anbieten würde. Das stimmt aber nicht. Sondern was macht er hier? Er greift einzelne Gebote der Tora auf und sagt dann immer, ihr habt das doch gehört, das gesagt wurde, ihr habt gelesen, das geschrieben steht, sinngemäß zum Beispiel Auge um Auge, Zahn um Zahn oder du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus sagt dann, ich aber sage euch, und dann kommt nicht das Gegenteil von dem, was das Tora-Gebot fordert, sondern eine Verschärfung. Jesus sagt, das ist gut und schön, aber besser wäre es noch einen Schritt drüber hinaus zu gehen. Nicht nur den Mitmenschen zu lieben, den Nächsten zu lieben, sondern sogar auch die, die unter diese Definition gar nicht fallen. Also Jesus verschärft da die Tora-Gebote. Das finde ich wichtig zu sagen, weil wir ja auch im Christentum das manchmal gewohnt sind, so zu denken, ach, so Altes Testament, ist interessant zu lesen, aber gilt eigentlich für uns nicht mehr so richtig. Gestern haben wir Reformationstag gefeiert und in der Reformation war es ja ein ganz wichtiges Credo zu sagen, nicht durch das Tun wird der Mensch gerecht, sondern durch den Glauben mit Rückgriff auf Paulus. Das stimmt auch nach wie vor, aber wenn man dann diesen Gedanken verlängert, manche kommen dann dazu zu sagen, ja, aber das Alte Testament, da geht es im Grunde nur um das menschliche Verhalten und so Gebote Gottes und das ist deswegen für Christen, wir haben ja den Glauben, deswegen ist das für uns Christen und Christinnen nicht mehr relevant. Der Jesus der Bergpredigt würde das jedenfalls anders sehen. Jesus sagt ja ganz programmatisch am Anfang, ich bin nicht gekommen, die Tora und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und jedes Fitzelchen, jedes kleine Buchstäbelchen davon soll in Geltung bleiben. Also interessanterweise greift Jesus hier ein paar Sätze auf, die das menschliche Zusammenleben betreffen und stellt sich mehr als dahinter. Also macht ganz deutlich, die Tora, die gilt weiterhin und er verschärft das sogar. Gucken wir uns das mal im Einzelnen an. Da geht es ja in diesem ersten Abschnitt um das Thema der Vergeltung. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, meine schöne Bibelausgabe hat dann sogar in Klammern die Stelle eingefügt, die Angabe, damit wir da auch rüberblättern könnten. Jedenfalls ist das ein Tora-Gebot aus dem Buch Exodus, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus dann weiter, ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete auch die linke da. Und wenn dich jemand mit dir rechten will um deinen Rock, dann gib ihm auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, mit ihm zu gehen, so geh zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Also, dass dieses Tora-Gebot, Auge um Auge, Zahn um Zahn, da geht es ja um eine Gegenseitigkeit, um eine ausgleichende Gerechtigkeit, weil es im zwischenmenschlichen Zusammenleben immer mal passiert, dass es jemand dem anderen versehentlich oder auch absichtlich einen Schaden zufügt und dann muss da ein Ausgleich geschaffen werden. Ja, also derjenige, der eine andere geschädigt hat, muss Ersatz leisten. Und zwar genau so viel, jetzt jedenfalls hier nach dem Gebot, wie der Schaden auch betragen hat. Auge für ein Auge und ein Zahn für ein Zahn, das klingt martialisch, heißt aber, wenn dir jemand mit Absicht oder unabsichtlich einen Zahn ausschlägt, dann guck bitte, dass du den nicht gleich umbringst im Gegenzug, sondern das wird eingegrenzt auf ein gleiches Niveau. Ja, könnt euch ja mal selber überprüfen, wie eure Gefühle so sind, da wo euch jemand schädigt. Ich finde das gar nicht so weit hergeholt, dass im Affekt, im Aufbrausen, man da dazu tendieren könnte, mehr heimzuzahlen, als der Schaden betragen hat. Und das wird schon von der Tora geregelt. Mehr nicht, bitteschön. Und Jesus sagt, gehen wir aber noch weiter drüber hinaus. Nicht nur nicht mehr, als du geschädigt wurdest, sondern im Gegenteil, steck doch noch weiter zurück. Sei doch bereit, sogar zu vergeben, auf dein Recht gar nicht zu pochen, sondern sogar mitzugehen, wo dich jemand nötigen will. Sogar mehr zu geben freiwillig, wo jemand mit dir einen Rechtsstreit anstrebt. Also das, was Jesus hier fordert, ist wirklich ein weiterer Schritt auf dem Weg, den das Gebot schon angezeigt hat. Ich kann nur mutmaßen, weswegen Jesus das empfiehlt, aber so ein Tenor, der hier raussticht, ist ja, dass dieses Gebot, wenn man das ganz streng beachtet, ganz mathematisch richtige, ausgleichende Gerechtigkeit, das trägt ja dazu dabei, dass Situationen sich stabilisieren oder verfestigen, vielleicht auch sogar in so eine Spirale hineinführen der Unzufriedenheit. Da, wo ich dem anderen, der anderen schade, die mir geschadet hat, sind nachher unter Umständen beide unglücklich und nicht glücklich. Und es bleibt ein Groll zurück. Also dieses Gebot kann dazu führen, dass Zustände der Gesellschaft sich verfestigen, die man vielleicht gar nicht haben möchte. Und Jesus schlägt vor, nein, gebietet hier sogar, klingt ja einigermaßen autoritativ, ich aber sage euch, naja, man kann es als einen guten Tipp hören, man kann es aber auch als verbindliche Vorschrift Jesu hören. Jesus weist dazu an, dann doch einfach mal mit anderen Lösungen zu kommen und zu probieren, was denn passiert, wenn ich freiwillig mehr investiere, als von mir gefordert ist. Wenn ich freiwillig mehr gebe, als ich muss, auch gerade da, wo zwischenmenschliche Beziehungen schwierig sind. Und die Hoffnung besteht, dass dann was besser wird. Das Schöne an diesen Beispielen, die Jesus da gebraucht, ist ja, die führen aus so einer Passivität, aus so einer Ohnmachtssituation hinein in eine Aktivität. Also, schon wieder Fremdworte, ne? Ich meine damit, jemand soll gezwungen werden, das ist übrigens in der Antike von Soldaten beispielsweise eine relativ gängige Praxis, dass die, oder na doch, wer da konnte, wer da die Macht gehabt hat, konnte andere zwingen, das Gepäck zu tragen. Ja, ist ja auch mühsam, also haben da manche ihre Machtposition ausgenutzt. Und Jesus sagt jetzt, wenn dich da einer zwingt, seinen Krempel eine Meile zu tragen, dann geh doch zwei freiwillig. Wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, dann halt doch auch noch die andere hin, freiwillig. Wenn jemand dir durch einen Gerichtsprozess dein Obergewand abknöpfen will, dann gib ihm doch auch noch den Umhang dazu. Weil das dazu ermächtigt und befreit, wieder eigene Entscheidungen zu treffen. Nicht nur die Entscheidungen umzusetzen, die andere für mich getroffen haben, sondern eigenständig initiativ zu werden, zu entscheiden, ja, ich möchte da was investieren. Also dieser Ohnmachtssituation, ich werde gezwungen, etwas zu tun, begegnet Jesus mit dem Vorschlag, dann ergreif doch in dieser Ohnmacht die Möglichkeiten, die du hast, um aktiv was zur Veränderung der Situation beizutragen. Wovon du hoffen kannst, dass es wirklich was substanziell an dem Miteinander dann auch ändert. Kommen wir zur Feindesliebe. Da geht das ja im Grunde noch steiler in die gleiche Richtung weiter. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, ergänzt Jesus. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also Nächstenliebe ist als Gebot bekannt. Und Jesus macht hier das Gleiche, indem er sagt, da, wo dieses Gebot eingehalten und praktiziert wird, ist gut und schön, aber noch besser gerade in kritischen Verhältnissen, da wo es knirscht, da wo Feindschaft herrscht zwischen Menschen. Oder sei es auch nur, das ist hier ja der konkrete Bezugsrahmen, das Miteinander von Menschen aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Volksgruppen. Gerade da soll man eben nicht nur zu den eigenen Volksgeschwistern gute Beziehungen pflegen, sondern eben auch zu den anderen, von denen man das nicht erwartet. Und damit was tun, was über das Maß des Normalen hinausgeht, rät Jesus hier. Denn was ist, wenn das alle so befolgen, wie das Gebot es verlangt? Auch da stabilisieren sich wieder Verhältnisse. Das, was schon immer ist und was vielleicht Unzufriedenheit verursacht, ein angespanntes Miteinander, das wird stabilisiert, wenn alle nur denken, ich bin zu denen nett, die zu mir auch nett sind und zu den anderen hier eben nicht. Ja, was ändert sich da? Nichts ändert sich da. Wo sich aber was ändern kann, ist da, wo Leute bereit sind zu investieren, und zwar mehr, als sie müssen, und zwar über das normale Maß hinaus. Nicht nur die zu lieben, die mich sowieso auch lieben, von denen ich mir was zurückerwarten kann, sondern eben auch die, von denen ich noch keine so großen Sympathien empfangen habe. Ja? Wenn ich so Gegenseitigkeit und Wechselseitigkeit immer das Gleiche praktiziere, dann ist das eine Lösung, die vielleicht ganz gut funktioniert, aber sie führt eben nicht weiter da, wo Konflikte sich verfestigt haben. Da, wo das Miteinander bleibend schwierig ist, komme ich mit der Strategie, obwohl das ein gutes Gebot der Heiligen Schrift ist, nicht weiter. Jesus sagt, probier doch mal einen Schritt mehr zu gehen. Dich einzubringen über das Maß dessen hinaus, wozu du verpflichtet bist. Klingt schon wieder so nach gutem Tipp. Es klingt schon einigermaßen streng hier, je nachdem, wie ihr das lesen wollt. Das gleiche Muster wie vorhin bei dem anderen Thema, sei initiativ. Werde aktiv in so einer Situation. Muckel dich nicht ein in deiner Unzufriedenheit. Das führt nur dazu, dass für alle Beteiligten immer das beim Gleichen bleibt. Sondern wo jemand mehr investiert, als sie oder er muss, da kann was in Bewegung kommen. Da kann eine Dynamik entstehen, die wirklich zu einer Veränderung führt. Da kann eine neue Lösung ausprobiert werden, die dann vielleicht besser zum Problem passt. Zu dieser Unzufriedenheit über Miteinander. Ich will gar nicht so lange jetzt drüber mit euch drüber reden, welche Lebensbereiche für euch da die geeigneten sind, um das zur Anwendung zu bringen. Ich wette, euch fallen genauso wie mir ein paar Baustellen ein, wo diese Unzufriedenheit euch immer mal wieder beschleicht, und finde es hilfreich, da auf Jesus zu hören, wie er sich in der Bergpredigt äußert. Denn das nehme ich schon so wahr, jetzt mal ganz laienhaft, ich habe da keine Statistiken studiert, bin auch kein Politikwissenschaftler oder Soziologe oder so, aber interessierter Beobachter unserer Welt und unserer Zeit. Und mein Eindruck ist deutlich, dass dieses Thema Unzufriedenheit vermutlich schon immer, aber jetzt auch gerade eine große Rolle spielt in der Art, wie wir unsere Welt wahrnehmen und auch unsere Gesellschaft wahrnehmen, die Menschen wahrnehmen, mit denen wir zu tun haben. Keine Ahnung, ob das früher mal besser oder anders war. Jedenfalls heute wittere ich das an vielen Punkten. Auch diese Mentalität, ja, wenn das schon so ist, dass es gerade schwierig ist, dann muss ich zuerst mal an mich selber denken und gucken, dass ich mit den Leuten, die ich gerne habe, dass wir über die Runden kommen und die anderen kommen dann irgendwie später an die Reihe. Ja, und das ist so ein typisches Denkmuster für dieses immer mehr desselben, immer mehr die alten Lösungsmuster ausprobieren, wie der Betrunkene unter der Lampe, die mal funktioniert haben, aber jetzt vielleicht zu dem Problem gerade nicht passen. Wenn das so ist, ja, dass wir unglücklich sind, im Kleinen und im Großen, mit Zuständen des menschlichen Miteinanders in der Welt, in der wir leben, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken, ob die etablierten Lösungen, die wir kennen und von denen wir früher hoffen durften, dass sie funktioniert haben, ob die vielleicht zu dem Problem jetzt gerade nicht mehr passen, sodass da neue Lösungen her müssen. Jesus in der Bergpredigt sagt, hey, kommt raus aus der Sackgasse. Manches funktioniert eben nicht, wenn man immer nur die gehabten Regeln befolgt. Sondern es ist vielleicht nötig, dann noch einen Schritt eigeninitiativ in die gleiche Richtung weiterzugehen und mehr zu investieren, als ich muss. Und das ist hier kein reiner Altruismus. Man könnte ja denken, na ja, Jesus, der meint das halt so gut, der ist ja so lieb, der denkt immer zuerst an die anderen. Das ist es nicht, was die Antithesen, die sogenannten, diese Sätze Jesu hier in der Bergpredigt thematisieren. Es geht nicht darum, immer nur zu den anderen lieb zu sein, dass die es besser haben, sondern es geht ums Miteinander. Wie gestalten wir Begegnung? Da, wo Menschen zusammen sind, ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, aber dieses Zusammensein will gestaltet werden und am liebsten sich so gestalten lassen, dass am Ende alle zufrieden oder sogar glücklich sein können darin. Also neue Ansätze ausprobieren, Initiative zu ergreifen, wo alte Strategien eher Probleme verstetigen, stabilisieren, anstatt sie zu bewältigen und zu lösen. Das strebt Jesus hier an und er tut das mit krassen Worten. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Selbst da, wo ich Feindschaft erlebe durch andere, ist das eine Möglichkeit, aktiv die Initiative zu ergreifen, nicht passiv zu bleiben, zu sagen, dann will ich von dir halt auch nichts mehr wissen. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn der Vater im Himmel, das noch vielleicht zum Ende, ist derjenige, der auf alle einzeln Acht gibt. Das ist so eine Art Refrain in der Bergpredigt. Das lässt Jesus an ganz vielen kleinen Bemerkungen immer mal wieder einfließen. Ihr müsst nicht zwanghaft selbst dafür sorgen, dass ihr zu eurem Recht kommt, sondern Gott ist euer Vater im Himmel und ist ein liebender Vater, der sieht, was seine Kinder brauchen und der dafür sorgen wird, dass es ihnen gut ergeht. Ihr müsst nicht denken, ich komme zu kurz, ich bin mir selbst der Nächste, sondern ihr dürft in dieser Hoffnung leben und könnt mit dieser Hoffnung selbst an diesen sehr, sehr haarigen Stellen des Lebens investieren, um zu einer Veränderung zu kommen. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Amen.